Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Bunker. Wir sind beim Format Most Hated and Friends oder auch Komm in den Bunker, wir müssen reden. Nachdem wir jetzt ein 20-Minuten-Intro von unserem Kameramann bekommen haben, hoffen wir natürlich erstmal an dieser Stelle, dass der Ton super ist.
Und wenn der Ton nicht super ist, brauche ich einen neuen Kameramann.
Und einen Kameramann mit vier Ohren. Solltest du vier Ohren haben, schreib uns. Ja, wir haben heute einen coolen, produktiven Tag hinter uns hier gebracht. Wir haben viel Content für euch gedreht und jetzt ist der Theorie-Teil dran. Justin hat noch ganze wie viele Minuten, bevor er umfällt?
60.
Super. Das heißt...
Das Format hat noch einen dritten Namen. Ja. Das ist der Insulin-Podcast, bis einer stirbt. So.
Markus hat das Problem, Gott sei Dank, nicht?
Nee, denn ich bin schon tot.
Nee, der arbeitet halt nicht mit...
Mit solchen Sachen?
Dextrose, Energy und so? Machst du nicht?
Nur Red Bull. Kreatin habe ich mal genommen.
Ja, und Max und ich haben einen strikten Ernährungsplan, an dem wir uns halten seit Silvester.
Schokobrötchen habe ich gesehen.
Ich habe auch gerade schon produktiv eine Stunde geschlafen.
Richtig, also gewachsen ist er auch schon.
Wachsen im Gym. Alle trainieren und er schläft im Bunker.
Man muss die Zeit halt nutzen. Ne?
Also, damit wir aber auch ein bisschen was Sinnvolles hier heute bringen für euch, habe ich mir ein schönes Thema ausgedacht. Und mit wem könnte ich das besser besprechen als mit diesen drei Leuten? Es geht heute um das Thema Social Media und Bodybuilding. Ist das zusammen überhaupt vereinbar? Ist das überhaupt nötig? Ist es Vorteil? Ist es Nachteil? Bringt es dich vorwärts? Hält es dich auf im Sport? Und das Gute ist, dass ich halt drei völlig unterschiedliche Charaktere hier heute zu Besuch habe. Das eine ist Max, den ich ja nun wirklich seit seinen Anfangstagen kenne, wo er mit Social Media angefangen hat. Justin, der mehr oder minder eigentlich so das Küken bei uns in der Gruppe ist, der, glaube ich, halt mit Social Media, Facebook, Yappi, Knuddels und Berlin Intim groß geworden ist.
Und, jetzt pass auf, ja.
Und Herr Hoppe. Ha.
Bei mir war der Fernseher noch schwarz-weiß.
Der halt auch.
Und Kassette, ich kenne auch Kassette.
Mit Social Media arbeitet, aber glaube ich, sich da erstmal reinarbeiten musste.
Ja, oh ja. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich tatsächlich beide Seiten kenne. Und zwar beide gleich gut.
Dann leg doch direkt mal los, wann war überhaupt dein erster Kontakt mit Social Media? Also wenn ich es richtig im Kopf habe, warst du ja schon länger aktiver Bodybuilder, bevor du überhaupt deine Social-Media-Karriere angefangen hast.
Ja, genau, das war...
Und wie geht's dir überhaupt damit heute?
Also, hat beides Vor- und Nachteile. Hab da schon öfters drüber nachgedacht, weil es ja schon mal thematisiert wurde, jetzt nicht von uns, sondern von anderen Leuten. Und ich bin froh tatsächlich, dass ich noch diese Zeit miterleben durfte, wo Social Media noch gar nicht präsent war. Da war das wirklich so... Du hast in deinem kleinen, stillen Kämmerchen trainiert für dich und bist dann mal auf dem Wettkampf. Und hast dann regionale Meisterschaften mitgemacht und hast dich dann qualifiziert für die deutsche Meisterschaft. Also so war es dann bei mir. Und wurde dann Zweiter auf Anhieb bei der deutschen Meisterschaft. Und dann auf einmal ich hatte eine Nachricht auf meinem Handy von Markus Becht. Mhm. Ja, also die einen oder anderen kennen noch Markus Becht, ehemaliger Profi und langjähriger Wider-Athlet, wenn nicht sogar immer noch. Da hat er mich angeschrieben über Facebook Messenger. Das gab es damals schon. Ne?
Waren wahrscheinlich so die Anfangstage von Facebook.
Ja, weil jetzt nutzt ja kein Mensch mehr, nur noch die alten Hasen nutzen Facebook. So, und da habe ich eine Nachricht von Markus Becht auf meinem Handy gesagt, ob ich denn schon einen Sponsor hätte. Und ich habe dann zurückgeschrieben, wirklich, ob das jetzt eine Verarsche sei oder ob wirklich Markus Becht mir schreibt, ob ich einen Sponsor suche. Und dann, das fand er ganz sympathisch.
Oder? Hast du zu der Zeit schon Geld verdienen können mit
dem
Sport? Durch Preisgelder oder irgendwas?
Nein. Also da warst du froh. Da war der Titel auch irgendwie gefühlt noch ein bisschen mehr wert. Da gab es lange nicht diese ganzen Meisterschaften, wie sie jetzt sind. Mhm. Jetzt kannst du ja gefühlt das ganze Jahr in Prep sein und Wettkämpfe besuchen. Damals war das die Früh- und Herbstsaison. Die war sehr eng, sehr limitiert. Und dementsprechend auch sehr viel mehr Besucher oder viel mehr Teilnehmer, weil es halt weniger Wettkämpfe gab. Ja, und dann hatte Markus Becht mir da einen Vertrag bei Wider klar gemacht und das war für mich damals Wahnsinn. Ich hatte einen Wider-Vertrag. Wider war damals immer noch eine der weltweit bekanntesten Marken. Das hat jetzt alles ein bisschen nachgelassen, aber für mich war das Nonplusultra.
Ich glaube, jeder kennt auch noch diese riesen XXL Wider Mega Mask Gainer 4000 Kartons.
Widerlich, konnte keiner saufen, aber es war halt. Ja. Es war halt Wider, hatte einen Namen. Ja, und dann... war es auch so, dass meine Reichweite, damals aber halt nicht in Follower-Zahlen gemessen, sondern du hast dann Anrufe gekriegt, ob du einen Gastauftritt machen möchtest, ob du ein Studio besuchen möchtest und so weiter. Und das ging durch Wider tatsächlich, ging das bei mir erstmal richtig los.
War der Vertrag bei Wider schon mit Geld verbunden? Ja, oder war es damals, okay. Also das war so das erste Mal, dass du richtig Cash mit deinem Sport, also richtig Cash.
Jetzt da habe ich mal richtig in die Vollen greifen können. Aber also ich gehe da sehr offen mit um. Das waren, glaube ich, damals 300 Euro an Supplemente und 500 Euro Fixum. Ich glaube, so war das damals. Aber das war damals Wahnsinn, überhaupt mit dem Sport Geld zu verdienen.
Das ist mehr als mein Supplement-Firma heute Profis bezahlt.
Ja, ist so. Damals halt weniger Konkurrenz. Aber für mich war das alleine, dass ich mich Wider-Athlet nennen durfte.
Bombe. Ja. Leider. Das war auch damals ein richtiges Standing.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ja.
Wider, ja, dann, so. Da waren die ganzen Guten.
Ja, wie Ronnie Rockel hatten wir unter Vertrag, ja. Tim Budes war unter Vertrag, Matthias Botthoff war unter Vertrag.
War Rühl nicht auch lange bei Wider?
Nein.
Rühl war, glaube ich, nie bei Wider. Allstars war
das. Stimmt, zum Schluss. Bei Allstars. Und davor hatte er die richtig guten Verträge noch mit auch dem Veranstalter von Olympia, glaube ich, der Hauptsponsor von Olympia. Ultimate, danke.
Stimmt. Lukas Wieler war auch bei Wider.
Lukas Wieler, genau, bei Wider.
Ja. Das war auch damals noch mit was anderem verbunden. Damals war Wider, der Wider-Gruppe gehört ja die Flex.
Ja.
So, das auch viele, haben das nicht mehr auf dem Zettel, aber damals war das so, dass das Medium war, wenn du als Bodybuilder in der Flex gewesen bist.
Printed?
Das war krass.
Das war geil. Ich habe es leider nie geschafft aufs Cover, aber ich war oft genug vertreten dann durch das Werbegesicht in verschiedenen Flex und Sportrevue. Und das war für mich, da wollte ich immer hin. Ich weiß noch, der erste Besuch für mich damals auf der FIBO. Ich habe mich damals umgesucht nach einem Coach. Damals gab es ja nicht über Instagram, sondern du musstest noch mit den Leuten face-to-face dich unterhalten. Ich bin auf die FIBO und habe damals Erich Beil angesprochen. Mhm. Und der war bei Allstar damals unser Vertrag. Und der war dann so cool und meinte, da kommst du bei mir vorbei. Es war nicht ganz so weit, 2 Stunden von mir zu Hause. Und der hatte mich dann das erste Mal so richtig vorbereitet. Ja, und dann, das ist der erste Besuch der FIBO, war, ich möchte irgendwann mal hinter den Tresen stehen. Oder auch mal auf dieser Bühne, auf dieser FIBO-Bühne möchte ich stehen. Ich habe die angeschaut mit großen Augen damals noch, die Superstars. Auch Coleman war als Gast da oder Cutler, das war unerreichbar. Und dann ging das so 3, 4, 5, ich weiß es nicht mehr, 5 Jahre oder 4 Jahre. Und auf einmal stand ich selbst auf der Bühne. Und das war für mich, ich lebe in gewisser Weise einen Bodybuilding-Traum, habe aber immer gearbeitet. Ne? Also ich konnte mich um Gottes Willen niemals davon finanziell, konnte ich davon nicht leben. Aber ich habe meinen Sport gelebt. Und das auch ohne Social Media. Und dann fing es aber an. Dann war das so, dass Wider angefangen hat, einen Instagram-Account für mich zu erstellen. Mhm. Und die haben den auch gefüttert. Ich habe da gar nichts machen müssen, das haben die alles selber gemacht. Und als dann der Vertrag mit Wider, als ich den beendet habe, von meiner Seite aus, ich habe dann gewechselt zu Track Nutrition. Die haben mir weitaus mehr bezahlt, die haben mir 1.000er bezahlt im Monat. Das war viel Geld damals. Und die haben auch, was Social Media angeht, haben die echt richtig Ahnung gehabt damals. Die hatten ein riesen Standing, die haben mich eingeladen nach Polen für 4 Tage. Und dort hatte ich 4 Tage lang Social Media Unterricht.
Geil.
Auf Englisch, das war ein bisschen schwierig für mich, aber da haben die Sachen erklärt, wie mit Hashtags, zu welcher Uhrzeit lädst du was hoch und. Ich habe es aber nicht so ernst genommen, weil ich zu dieser alten Generation gehört, das war für mich alles Stress. Zusätzliche Arbeit, die mich abgelenkt hat von meinem Sport.
Ich glaube, man hat das zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch gar nicht. Also das Thema hattet ihr gerade beide auch vorne, wo ihr geredet habt, habe ich gehört.
Ja.
Heute beißt man sich in den Arsch, scheiße, warum haben wir nicht schon vor 10 Jahren damit so angefangen und Gas gegeben? Ich glaube, man hat das damals einfach noch so ein bisschen belächelt auch.
Ja, es war auch so, wir haben uns ein bisschen schön geredet und gesagt, sollen die anderen machen? Wir sind gute Sportler, das muss reichen.
Ja.
Und ich weiß auch noch, wie die großen Jungs wie Markus Rühl, Botthoff und wie sie alle heißen, das so runtergemacht haben. Da kam dann Karl S. und die Geschichte mit auf. Da hat man das so richtig runtergedisst. Ne? Das sollen die Eierköpfe machen, wir sind Bodybuilder. Bis dann irgendwann auch andere, so wie Rühl, auf den Trichter gekommen sind, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und so habe ich dann mitbekommen, wie sich das alles langsam entwickelt hat und wie viel Mehrwert diese Social Media doch gebracht hat. Wir wollten es lange nicht wahrhaben. Man gibt ja ungern Fehler zu, dass man da vielleicht zu spät sich entschlossen hat, irgendwie damit einzusteigen. Man wollte ja zu den harten Jungs gehören und die haben das nicht gemacht. War aber falsch. Ich hätte viel früher anfangen müssen, solche Sachen mitzumachen. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich woanders und man soll ja nicht in der Vergangenheit leben. Aber ich würde schon sagen, das war so ein bisschen mit einem Fehler, dass ich da nicht früher angefangen habe. Es funktioniert ja doch. Und jetzt musst du beides unter einen Hut kriegen. Das gehört dazu.
Wie ist es heute für dich? Ich meine, jetzt, wir wissen ja, du hast das Fitnessstudio, wo du arbeitest, wo du auch Teilhaber bist, richtig?
Ja.
Du bist Big Zone Athlet, du bist auch bei Massive Soldier viel vor der Kamera aktiv.
Ja. Familie hast du auch noch.
Familie hast
Freunde,
du auch noch.
Tochter und so weiter. Ist schon nicht leicht, aber ich sehe das gerade, weil ich jetzt schon noch älter bin, als ein Riesengeschenk. Und ich genieße es so lange, wie die Leute noch Interesse an mir haben. Denn irgendwann haben die kein Interesse mehr. Da kommen so viele neue gute Athleten nach, die dann deinen Platz einnehmen. Und ich bin keiner, der das dann krampfhaft festhalten möchte und sagen, ich muss doch präsent sein, denn wenn der Tag kommt und ich das Gefühl habe, du machst dich lächerlich. Mit deinem Alter hast du da nichts mehr zu suchen. Bei Social Media, die Junge, konzentriere dich aufs wahre Leben. Dann ziehe ich mich auch gerne zurück. Aber jetzt im Moment geht es bei mir bergauf und das genieße ich sehr. Ich genieße die Aufmerksamkeit und die.
War das denn auch so ein bisschen Balsam für die Seele bei dir, jetzt, wo wir ja diese anstrengende Wettkampfphase hatten und wo es ja dann immer wie so kurz vorm Ziel hat man uns ja gefühlt immer richtig eins in die Schnauze gehauen?
Ja.
Hast du da viel Feedback bekommen?
Ja, total. Ja. Ja, und das ist auch wieder so ein positiver Effekt oder ein positives Sachen an dem Social Media, dass dich solche Menschen sehr viel schneller erreichen können und dir auch zusprechen können. Natürlich hast du auch viel Hate, damit musst du auch umgehen können.
Du auch, ja? Also du bist ja wirklich Sympathieträger.
Ja, trotzdem habe ich genauso, das ist keine Hassnachrichten, aber du hast halt deine Kritiker, die dich einfach nicht mögen, weil sie halt einen anderen Athleten toller finden. Mhm. Dann kann ich dir nicht auch noch gut finden. Mhm. Und damit musst du umgehen. Ich kann mit Kritik gut umgehen, wenn sie konstruktiv ist und angebracht, nehme ich das gerne an. Nur dadurch kann man sich verbessern. Aber so richtig eklige und hässliche Kommentare, wenn du eh einen schlechten Tag hast, die willst du nicht lesen.
Ja.
Und ich mache mir die Mühe, ich lese die ganzen Kommentare durch auf den YouTube-Channels, wo man so vertreten ist. Versuche dann auch einigermaßen zu antworten und versuche, so, pass mal auf, das, wie du das siehst, ist vielleicht anders. Aber ich musste auch mich lernen zu reflektieren, zu sehen und oder auch zuzugeben, dass ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt, wo wir bei der Dennis James waren, da war ich nicht so gut, wie ich gedacht habe, dass ich es bin. Ins Finale hätte es sein müssen, aber ich war ja so, die Klasse hätte ich gewinnen müssen. Da war ich Stein, Bein. Aber dann muss man auch so im Nachhinein, hat man auch die Möglichkeiten, die Videos nochmal zu analysieren und sagen, nee, war schon okay. Also das war nicht so, wie ich damals empfunden habe.
Okay.
Ja.
Dann habe ich ja hier zu meiner Rechten noch einen anderen sehr erfolgreichen
Coach. Gescheiterten Bodybuilder. So, mir ist Social Media zum Verhängnis geworden.
Ja.
Sonst wäre ich vielleicht auch ein guter Bodybuilder gewesen.
Ja. Also ich, um mal kurz aus meiner Sicht auszuholen, ich bin, glaube ich, zu Gigas gekommen 2018, kurz nach meiner Entlassung. Dann wurde ich ja euer Athletenbetreuer. Und da war gerade, glaube ich, so, also du hast da schon Social Media gemacht eine Weile oder du hast gerade angefangen Gas zu geben oder das war gerade so der Moment, wo es geknallt hat bei dir gefühlt? So ja, dieser
also ich, einen Instagram-Kanal habe ich schon länger geführt,
okay.
Aber also bei mir ist es, was mir ist schon ganz interessant, ich bin zum Bodybuilding gekommen ohne Social Media. Da wird Justin wird es wahrscheinlich nicht unterschreiben, weil bei Justin, der ist quasi genau die Generation weiter, wo es mit Social Media angefangen hat. Aber ich bin noch aus anderen Motiven quasi zum Bodybuilding gekommen. Und das ist auch eine Sache, die Markus, die ich mega fühle. Damals war es so, deutscher Meister zu sein. Das war mein Ziel. Das war nicht mein Ziel, Profi zu werden. Das hatte ich auch, das war gar nicht präsent. Das oberste Ziel war irgendwie, diesen deutschen Meistertitel zu haben. Deswegen habe ich trainiert.
Aber da war das auch was wert noch.
Ne? Ja.
Mittlerweile kriegst du ja irgendwie, also.
Da gab es in Deutschland, konntest du gar keine Pro-Card kriegen.
Ohne deutsche Meisterschaft,
richtig? Also ganz früher hast man ja in Deutschland noch eine Pro-Card kriegen können bei der deutschen Meisterschaft. Quasi zu meiner Zeit gab es das nicht mehr.
Ja.
Ich bin auch damals noch gestartet, da hat die IFBB noch zu, also war das DBFV, IFBB noch ein Verband, das wurde dann quasi erst später getrennt. Und das war mein Ziel, darauf habe ich hintrainiert. So, das war das Nonplusultra. So Profi, das war ganz weit weg. Heutzutage irgendwie nimmst du einen deutschen Meistertitel mit, das ist für viele gar nichts wert. Und auch die meisten fangen irgendwie, obwohl sie eine Scheißgenetik haben, haben sie alle das Ziel, Profi zu werden. Das finde ich ein bisschen schade,
ja.
Also, weil das hat eigentlich schon eine geile Herkunft und Historie, so einen deutschen Meistertitel zu haben. Das finde ich schade, aber das war damals meine Intention, überhaupt mit dem Wettkampfsport anzufangen. Angefangen mit Bodybuilding habe ich damals über die Flex, ich habe mich irgendwann mal im Fitnessstudio angemeldet und dann...
Da lag die da rum.
Naja, ich habe erst Kampfsport gemacht und da hatten die so einen kleinen Fitnessraum.
Das habe ich Silvester gesehen, da kamen mir ein paar Moves bekannt vor.
Und da hatten die so einen Tresen und da lagen halt so so ein Stapel Muscle and Fitness und Flex und so rum. Und ich habe mich dabei erwischt, ich bin nachher immer beim Kampfsport, ich war eigentlich mehr damit beschäftigt, vor der Stunde die Dinger durchzublättern und alle immer nur so, oh, voll eklig und so. Und ich dachte mir immer so, nee Mann, saugeil. Und nachher war ich dann nur noch im Kraftraum und so.
Ganz kurz, war das bei dir von Anfang an, dass du es geil fandest?
Ja.
Auch die ganz krassen Jungs?
Ja, komplett.
Echt?
Ja.
Bei mir gar nicht. Ich habe zum Beispiel die ersten Flex, die ich gesehen habe, mit dem Rüfon drauf, dachte ich, mein Gott.
Nee, das fand ich
wie
schon.
Wie geht das? Wie, das kann, wie scheiße also kann man aussehen?
Ich fand das auch von Tag 1 geil. Oh, ich bin ja. Aber, also meine Mutter, verbeamtete Lehrerin, hat mit mir Wrestling geguckt. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, ja. Und dann waren natürlich Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage und so. Lex Luger damals noch, das waren ja die übelsten Kanten.
Honda.
Ja,
Yokozuna.
Ich fand das, ja, Yokozuna war auch ein krasser Bodybuilder auf jeden Fall.
Das erste Konter.
Also das war, ich fand ja. Das von Anfang an geil, das hat mich komplett fasziniert. Also quasi genau die Leute, mit denen du aufgewachsen bist, das waren doch uralte Flex. Na, also die waren dann teilweise 10 Jahre alt. Mhm. Also genau die Jungs, mit denen du aufgewachsen bist, die habe ich auch so vor Augen gehabt damals. Und mir war zu dem Zeitpunkt, war das noch nicht mein Ziel, so auszusehen. Da hat man sich erst so realistischere Ziele gesetzt. Ne? Und dann wird es halt mal mehr. Aber so bin ich zum Sport gekommen, auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, sehr gut. Weil das hat so, das war, ich will sagen, das war quasi das richtige Motiv, diesen Sport zu machen. Und deswegen, da war ich ultra diszipliniert, egal ob mich jemand gesehen hat oder nicht. So, da habe ich das so richtig nur für mich gemacht. Und dann hat das halt irgendwann angefangen mit Instagram. Da war ich tatsächlich relativ spät mit dabei. Ich weiß noch, bei mir in der Schule, da hatten alle schon Instagram. Mhm. Und ich hatte da gar keinen Bock drauf und habe es nicht gemacht.
StudiVZ.
Ja, genau.
StudiVZ. Das kennen die gar nicht.
Und so. Und dann bin ich irgendwann, hast du dich dann halt auch aus Gruppenzwang irgendwie angemeldet. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, die ersten 2 Jahre habe ich da gar nichts gepostet. Also ich einfach gar keinen Bock.
Ich hatte Glück, dass Wider hat ja meinen Instagram-Kanal
verwaltet. Habe ich noch nie gehört, wa? Also ich bin ja nun wirklich gut rumgereist, ja. Aber es war, also dass die für einen Athleten den Account betreiben.
Ja, und dann, wo ich da ja weg bin, habe ich gefragt, ob ich den haben kann. Ja, kannst du haben. Hat ja nicht so viele.
Das Fotos. Wurde wahrscheinlich halt auch nicht.
Nein, heutzutage.
Okay. Also wir hatten ja da. Wir können uns da an Erinnerungen, Geschichten und da erinnern, wo Leute um ihre YouTube-Kanäle kämpfen mussten. Halleluja.
Ja.
Wo da Summen in den Raum geworfen werden, so nach dem Motto, wenn du deinen Kanal haben willst, dann darfst du jetzt hier mal richtig ablatzen. Ja. Das sind so, glaube ich, auch die Schattenseiten unserer Szene, die wir so haben. Ja, da ist mittlerweile halt viel, viel Geld. Wo viel, viel Geld ist, sind auch leider viele, viele Idioten. So, und da hat man leider auch solche Probleme. Aber erzähl weiter, dein Instagram-Account lief noch nicht so geil, du hast 2 Jahre nichts gepostet.
Ja, genau, also das war aber auch gar nicht in meinem Interesse. Ich habe da ab und an mal irgendwie so reingeguckt, aber hat auch kaum Leute abonniert. Und das war irgendwie so, ist an mir vorübergegangen. Und ich habe erst mit Instagram richtig angefangen, da war ich schon mit der Schule fertig. Heißt, da war ich schon auf Stoff. Sah auch schon wirklich für irgendwie so für mein Alter gut aus. Und da fing das auch schon
an. Wie alt warst du da?
20.
Du. Man vergisst immer, wie jung Max ist. Ich denke auch immer, dass Max mein Alter ist, aber du bist ja schon noch ein Stück jünger als ich.
Ich sehe nur alt aus.
Ja.
Und da gab es dann, das war so der Zeitpunkt, du kennst das selber, ne? Du fängst an zu trainieren, dann kriegst du auf einmal von außen überall Zuspruch, ne? Also in deinem persönlichen Umfeld und so weiter. Hast auf einmal Ego jenseits von Gut und Böse. Und genau in der Phase habe ich mit Instagram angefangen. Und dann geht es halt los, dann kriegst du ja richtig Bestätigung.
Ja.
Ne? So. Und dann hat sich das bei mir schon so ein bisschen entwickelt. Dann hast du bei jedes Training musste mal irgendwas gefilmt werden, weil du wirst irgendwann süchtig danach, Scheiße bei Instagram hochzuladen, wieder irgendein Bild hochzuladen, weil du genau weißt, es gibt wieder geile Kommentare und Likes und so. Glücklicherweise habe ich da immer noch, mein Ziel war damals immer noch deutscher Meister zu werden. Ne? Also so die.
Du hast die Schule einfach, du musst das durchgehen. Du, wenn du irgendwas erreichen willst, dann hast du diesen Step zu gehen, regional. Deutsche Meisterschaft und dann kannst du weiterschauen.
Ja, genau.
Heute fangen sie direkt an, ich will Profi werden.
Und das war, das heißt, ich habe das quasi beides mitbekommen. Ich kann das total nachvollziehen, warum Leute quasi aus den falschen Motiven raus Bodybuilding machen. Mhm. So, weil das macht süchtig. So diese Bestätigung kriegen ist krank.
Ja.
Ne, so im Tagestag, weil wo kriegst du sonst so viel Komplimente oder so. Ne? Und das macht einen schon süchtig. Deswegen verstehe ich auch, dass viele so, die sind dann dauer-shredded, ne? Weil das gibt einfach ein Off-Season-Foto mit einem dicken Gesicht, das gibt halt
weniger Likes.
Nicht so viel Likes, ne? wie wenn du deine Bauchmuskeln zeigst, das mit einem dicken Gesicht, das gibt erst Likes, wenn du aussiehst wie Markus Rühl. Ne?
Und das
ist natürlich ein relativ langer Weg.
Habt ihr das gehört? Sophia Thiel, hallo.
Ja. Und ja, dann kennt ihr im Endeffekt meinen Werdegang. Das ist dann, da haben wir den ersten Wettkampf gemacht. Da war schon, da habe ich das schon nur für mich gemacht, da habe ich noch kein Geld mit Social Media verdient. Da hatte ich irgendwann Muscle Lab als Sponsor nach meiner ersten Saison da. Das war das erste Mal, wo ich Geld verdient habe.
Mhm. Der Rashid ist das, ne?
Mhm. Ja. Muscle Lab fand ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht.
Zu der Zeit, wo du da warst, war es, glaube ich, auch ziemlich geil, oder?
Weil da haben die noch Sams und allen möglichen Scheiß verschickt. Das fand ich schon ganz geil. Okay. Die haben mich aber nachher um Geld beschissen. Das war doof.
Ansonsten, das sind wir bei dem Thema, wo Geld ist und viele Idioten.
Ja, eigentlich da war Muscle Lab ein bisschen schade. Und dann ging das auch relativ zügig los, dass ich irgendwie mit dem Tobi befreundet war, mit dem trainiert habe. Und dann bin ich halt da über die Nummer bei Gigas und so weiter gelandet. So, und das Ende von der Geschichte ist, dass es nachher bei mir Social Media aber so überhand genommen hat, dass mein Bodybuilding so drunter gelitten hat. Und wenn ich eine Quintessenz ziehen müsste, wäre ich mit Sicherheit ohne Social Media, wäre ich wahrscheinlich immer noch gut am Eisen und wahrscheinlich deutlich besserer Bodybuilder, weil das einfach voll mein Ding war. Würde aber wahrscheinlich auch nur ein Zehntel von dem verdienen, was ich jetzt verdiene und hätte einfach ein ganz anderes Leben. Ich bin nicht übermäßig traurig drum, wie das gelaufen ist, aber ich verstehe komplett, wie das so in beide Richtungen gehen kann. Und wie das vor allen Dingen dieses Karrieren krass aufbauen kann, aber das kann einem auch als Bodybuilder ein richtiger
Karrierebreak.
Ja, also das bringt schon ein paar Probleme mit viel Potenzial, aber als Top-Sportler, zumal man am Anfang, wenn du richtig weit fortgeschritten bist, du kannst jemanden anstellen, der kümmert sich um deinen Kanal, der macht Content für dich und so weiter und du bist nur Sportler dann und am besten verdienst du noch dein Geld damit, Sportler zu sein, dann kannst du das nebenbei gut machen und auch pflegen, aber du hast noch einen Vollzeitjob, willst trotzdem auf Social Media irgendwie präsent sein und noch ein richtig guter Sportler sein, boah, da geht's bei vielen Leuten auseinander. Ja. Justin macht da momentan den Spagat ziemlich gut. Aber der Burnout kommt auch noch.
Der ist schon da.
Der war schon da.
So, der ist wieder weg. Kommen wir zu dir. Du bist ja jetzt hier quasi das Küken in der Runde. Mhm. Wir haben jetzt hier den quasi angestellten Berufstätigen, der Social Media betreibt, der die harte Schule durchlebt hat. Dann haben wir hier den Selbstständigen, der leider seine Bodybuilding-Karriere dafür dann vernachlässigt hat irgendwann. Jetzt aber erfolgreicher Unternehmer ist, würde ich sagen. Er führt ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Jetzt kommen wir zu dir.
Ja, bei mir hat das ganze Bodybuilding-Game, also Muskeln wollte ich schon immer. Also ich habe früher auch Kickboxen gemacht. Ich war immer fasziniert von muskulösen, männlichen Körpern.
Haben wir noch die Aufnahme aus NRW, wo der einen Boxsack reingeschlagen hat und sich fast die Hand gebrochen hat? Erzähl weiter.
Ja, auf jeden Fall, dementsprechend wollte ich immer Muskeln haben. Und dann habe ich halt YouTube entdeckt. Also ich habe YouTube schon früher entdeckt, aber dieses Fitness-Game hat bei mir das erste Mal angefangen, erstmal durch den Ex-Freund meiner Schwester, der hat damals die Men's Health gekauft. Und da habe ich so das erste Mal so ein paar Leute mit ein bisschen mehr Muskeln gesehen. Und dann habe ich Karl S. entdeckt, Tim Gabel. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich mit Bodybuilding oder mit dem Fitnesssport angefangen, weil ich so aussehen wollte wie die. Und ich wollte auch Geld mit Social Media irgendwie verdienen. Das war eh schon immer so in meinem Hintergrund, ich wollte im Internet irgendwie Geld verdienen. Ich habe damals versucht, Gaming-Videos zu machen. Ich habe mit so Fingerskateboards habe ich Video hochgeladen.
Ach so, ich dachte, du hast was anderes mit den Fingern gemacht.
Nee, ich habe versucht, irgendwie Geld zu verdienen im Internet.
Ja.
Und ich habe dann auch am Anfang war ich relativ dünn, aber definiert. Und dann habe ich so ein paar Bilder von meinem Arm gemacht und so ein bisschen breiter gezogen. Und dachte so, ja, Maschallah, das sieht gut aus. So, das waren meine ersten Bilder, schön bearbeitet. Aber immer darauf geachtet, dass der Hintergrund sich nicht verzerrt. Schon schön professionell gemacht. Und wie Max sagt, diese Bestätigung, die du da bekommen hast, war halt als 14-, 15-Jähriger, war geisteskrank. Mhm. Das hast du so im Real Life nicht bekommen. Ja, und dann war mein Ziel erstmal so auszusehen wie ein Jeff Zaid oder ein Tim Gabel. Und dann habe ich es erstmal in Generation Iron geschaut und dachte mir so, fuck.
Ja, okay. Fick auf die.
Fick auf die. Ich will am liebsten direkt so aussehen wie Phil Heath. Also ich habe es auch direkt geil gefunden. Für mich gab es nicht dieses, boah, das ist eklig, das sind zu viele Muskeln. Sondern ich fand es wirklich faszinierend und hätte am liebsten direkt meinen Körper gegen so einen eingetauscht. Ich habe dann angefangen so mit ein bisschen Social Media. Ich habe mich aber nie getraut, irgendwie so, ich weiß gar nicht, zu der Zeit gab es gar keine Stories, aber ich habe mich nie getraut, irgendwie mein Gesicht zu zeigen. Ich habe halt Bilder gemacht. Ich habe relativ früh sehr viel in der Kniebeuge bewegt, habe das hochgeladen, hier mit 17 Jahren 200 das erste Mal gebeugt und dann mit 18, Anfang 18, 205 Mal gebeugt. Und mein erster Sponsor war tatsächlich Athletic Aesthetics. Das ist eine Powerlifting-Marke von der Tyson Fitness, Florian Tyson aus Köln. Und der hat halt gesagt, boah, krank, mach mal Powerlifting, du hast da safe Potenzial. Und so hat das alles ein bisschen angefangen, dann habe ich ein paar Beiträge gemacht. Aber im Endeffekt habe ich da keine wirkliche Interaktion gehabt. Das waren halt so ein paar Kollegen, die das geliked haben. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Reichweite dadurch bekommen. Und dann ging es weiter, ich habe einfach weitergemacht, habe Videos geschaut, habe immer wieder mal was gepostet, bis es dann angefangen hat, bis ich mit meiner Ausbildung angefangen habe und gemerkt habe, okay, normales Arbeiten liegt mir nicht so.
Was hast du da für eine Ausbildung gemacht?
Als Werkzeugmechaniker, also Metaller. Genau, das kam einfach dadurch, dass ich mein Abi um einen Punkt nicht geschafft habe und ganz schnell irgendwie was gebraucht habe für den Herbst. Aber es lag mir so, von der Genetik hatte ich es einfach im Blut, was Handwerkliches zu machen, durch meinen Vater, der kann das ganz gut. Und ich habe das auch sehr erfolgreich abgeschlossen, aber ich habe halt gemerkt, das ist nicht so mein Lebensziel. Ich will nicht das ganze Leben in einer Firma arbeiten. Und ich weiß noch, dann habe ich so ein bisschen Social Media gemacht, aber wie gesagt, nichts Aktives. Ich habe immer noch keine Stories von meinem Gesicht gemacht, aber ich wusste, okay, man kann damit Geld verdienen. Habe ich ja durch Tim Gabel, Karl S. etc. gesehen. Und ich habe zu der Zeit auch so einen Fick auf Markus Rühl und so gegeben, die gesagt haben, das ist alles Bullshit. Ich habe ja gesehen, dass da Geld fließt.
Der mittlerweile mit einer der größten Influencer ist.
Richtig. Muss man dazu sagen, ne? Also mir war klar, man kann damit extremst viel Geld verdienen. Und dann ging das irgendwie so weiter. Ich habe mich tatsächlich damals auf meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet, mit dem Ziel, einfach der beste Junior in Deutschland zu werden. Also mein Ziel war es nicht, ich will Profi werden, ich will zum Olympia, sondern ich wollte tatsächlich deutscher Juniorenmeister werden. Damals noch unter einem anderen Coach, dann kam eben das Virus, dann habe ich mich bei Max gemeldet und dann hat das Ganze erstmal so richtig seinen Lauf genommen. Durch Max habe ich, der hat gesagt, mach einfach mal mehr auf Social Media, zeig dich, erzähl ein bisschen was, zeig dein Wissen. Damit habe ich angefangen und
das ist ein Problem, was tatsächlich viele haben. Also ich kenne viele Leute, die man ja im Laufe der Zeit neu unter Vertrag genommen hat, die dann so anfangen mit ihren Stories und dann machen diese wilde Boomerangs und irgendwelche Bilder.
Ja, bringt gar nichts.
Aber jeder stellt sich so erstmal quer, sein Gesicht in die Kamera zu halten.
Und die nächste Hürde ist reden.
Ja.
Vor der Kamera reden. Also ich weiß noch ganz genau, wo ich meine erste Story gemacht habe, wo ich geredet habe. Das war weird as fuck. So, wir kennen das halt noch von damals, wenn man sich auf einen Anrufbeantworter gehört hat. Das ist schon komisch. Wenn du das erste Mal dich auf Kamera siehst, holy shit. Das ist übrigens lustig. Ich habe mich inzwischen so oft gesehen, dass meine Stimme, wenn ich sie höre, klingt für mich normal. Früher klingt die Stimme, weil sie klingt ja ganz anders, als du sie in deinem Kopf hörst. Ja. Aber mir fällt es nicht mehr auf, weil ich so oft Videos und...
Geht mir genauso.
Aber ihr erinnert euch noch dran, dass das früher anders war, oder?
Ja. Ja, also. Ich bin tatsächlich immer noch so, ich muss jetzt nicht direkt daneben sein, wenn jemand mein Video schaut. Also immer noch ist es so bei mir. Muss ich nicht sehen. Verzichte ich lieber drauf.
Okay.
Also YouTube-Videos muss ich nicht direkt sehen. Keine Ahnung warum.
Ist doch nicht schlimm, verpasst doch nichts.
Nee, eben. Habe ich ja gesehen. Aber ich kann mich auch noch erinnern, das erste Video damals bei Max noch im alten Fitnessstudio, Timo kam und ich so, Digga, was soll ich da jetzt reden? Was soll ich da machen? Und dann komme ich da einfach so ins Bild und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich war so aufgeregt, ich hatte so Angst und Panik. Das ist krass, aber das ist auch ein Skill, den man irgendwie mit der Zeit erlernt, dass man da einfach sicherer vor der Kamera ist. Manche kriegen es nie hin, manche schaffen es, manche sind Naturtalent. Ich würde sagen, Max ist so jemand, der kann einfach plappern, reden und schafft es einfach, die Leute zu unterhalten.
Wie gesagt, die ersten Videos von mir, das war absolut Katastrophe. Ich konnte überhaupt nicht reden vor einer Kamera.
Ja. Also ich war auch jemand, der in der Schule schlecht vor Leuten reden konnte.
Ja.
Aber jetzt auch durch diesen Podcast und so, dadurch, dass mir dann noch irgendwann in diese Social-Media-Welt damit reingeflogen ist und so, habe ich letzte Woche Donnerstag bei meiner Gerichtsverhandlung gemerkt, dass ich mich mit dieser Richterin so gut unterhalten konnte. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Und mein Anwalt meinte dann nach der Verhandlung so, ey, aus dir hätte auch ein Anwalt werden können. Also ich habe dann da meine Einlassung abgegeben vor Gericht. Ja, und dann das Einzige, was mein Anwalt sagen musste, war, ja, ich glaube, Herr Vogt ungesehen. So, Verfahren eingestellt, boom, aus, Ende die Geschichte. Da dachte ich mir, okay.
Mach doch direkt eine Kanzlei.
Ja. Hätte ich mal in der Schule besser aufgepasst, ja.
Ich weiß nicht, meine ersten Videos, die waren noch mit Markus Becht. Body Extreme, sagt euch auch noch was?
Ja, klar.
Ja, Pierre Lamelli, Pierre, ganz liebe Grüße. Da habe ich noch im Dialekt gesprochen. Ich komme ja aus Freiburg und da haben wir im Badener Dialekt, da habe ich noch im Dialekt gesprochen. Das dann die ersten Male gesehen, dachte ich, oh mein Gott, das kannst du nicht machen. Ja, und dann irgendwann legt man auch tatsächlich solche angeborenen Eigenschaften ab, unbewusst, weil es einfach nicht in diese Social-Media-Welt passt. Schon gar nicht der badische Dialekt.
Wie ist es denn für euch, dass ihr nun auch durch diese Social-Media-Plattformen, jetzt gibt es ja schon wieder die Generation nach uns, würde ich jetzt mal sagen, die auch sehr TikTok-lastig ist und was es da nicht noch für anderen Schmutz gibt. Und mittlerweile irgendwelche kleinen Kiddies, ERAs jonglieren, Handstand auf Eiweißdosen machen, weiß der Fuchs was. Also dieser Sport ist ja schon ziemlich Mainstream jetzt geworden, muss ich mal sagen. Wir haben ungefähr gefühlt 10.000 Supplement-Hersteller auf diesem Planeten oder allein in Deutschland schon. 70.000 Leggings-Produzenten und weiß der Fuchs was.
100.000 Classic-Profis.
Ja, also, aber wie ist es denn für euch, dass ja nun quasi, würdet ihr sagen, also erstens, also die erste Frage von mir, um es genauer zu definieren, ist, findet ihr das gut, dass der Sport gewachsen ist? Oder hat die Qualität darunter gelitten? Dadurch, dass wir halt auch leider so eine Contents haben mittlerweile wie auf TikTok.
Soll ich mal anfangen?
Ja, ja, gerne.
Die Qualität darunter gelitten, das würde jetzt die Leistung anderer Sportler vielleicht schlecht reden oder schlecht machen, was ich überhaupt nicht möchte. Mhm. Allerdings, weil halt viele meinen, sie können damit das schnelle Geld verdienen, versuchen sie auf Biegen und Brechen in irgendeiner Art und Weise an Reichweite zu gewinnen. Und weil auch, wie du gesagt hast, dieser Sport langsam massentauglich geworden ist oder wird, versuchen auch die Veranstalter, so viele Leute wie möglich zu diesen Wettkämpfen zu bringen. Und weil halt nicht jeder ein geborener Bodybuilder ist, hat man, so fühlt sich das an, Klassen erschaffen, damit jeder diesen Sport machen kann.
Ich wollte dich vorhin sowieso schon fragen, wo du das auch erzählt hast mit den
5 Männerklassen. Ja. Gab es damals.
Nee, aber das wäre gar nicht meine Frage gewesen. Meine Frage wäre gewesen, wo du ja gesagt hast, damals war dein Ziel, deutscher Meister zu werden.
Ja.
Findest du, ist jetzt zwar off-topic, aber es ist eine Frage, die mich interessiert, findest du, dass der Weg heute den Leuten zu leicht gemacht wird? Also es ist ja nun mittlerweile so, sag mir, wenn ich mich täusche, du musst ja...
Sag, wenn das Thema 5 war, die Frau kann nicht
bin. Nein, das meine ich nicht, aber ist es mittlerweile ist ja so, du musst eine Regional Show machen, richtig, und dann kannst du international starten. Ja.
Nee, hast du, das hast du schon richtig erkannt. Also das ist unabhängig der Leistung der verschiedenen Athleten, aber dadurch, dass du viel, viel, viel mehr Wettkämpfe hast und auch eine Pro-Card gefühlt bei, ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist bei jedem NPC-Wettkampf irgendwo, kannst du eine Pro-Card gewinnen, ist es schon leichter. Hm. Wo ich noch hier jung war und so, in Justins Alter, da war die Pro-Card erhältlich über die Weltmeisterschaft. Mhm. Da musstest du die fucking Weltmeisterschaft mitmachen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Tim Budesheim war noch einer der wenigen, der diesen Weg gegangen ist. Wobei er seine Profilizenz auch nicht bei der WM gewonnen hat, sondern bei den Arnold Classics, soweit ich mich richtig erinnere. Und das war schon schwieriger. Tim hat es auch noch geschafft, bei der WM als Junior und bei den Männern zu starten und dort eine Wahnsinnsleistung abzuliefern. Und das traue ich heute zum Beispiel keinem mehr zu. Hm? Wobei, ich glaube, der hat es auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Ist ja egal. Unterm Strich wird es heute einem leichter gemacht, weil mehr Angebot da ist.
Okay. Zurück zum Thema, dass wir nun massentauglich geworden sind und so richtig die Kernaussage haben wir noch nicht gefunden. Du möchtest niemanden schmälern, das haben wir verstanden.
Ja, also Bodybuilding, Männerklasse, Männer 3 ist nicht massentauglich. Wir träumen alle davon, mal richtig geile Sponsoren zu haben oder dass unser Sport vielleicht auch von Sponsoren wie Mercedes, Cola und sowas aufgegriffen wird und da mal richtig Geld fließt, um Geld wie ein Tennisprofi oder Fußballer zu verdienen. Wird nicht passieren.
Ich habe eher den Eindruck, dass hier in Deutschland, also das fällt mir explizit in Deutschland auf, man sich große Mühe gibt, den Athleten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja, danke. Ja. Haben wir erlebt, ne?
Also, nur ein Beispiel zu nennen, ohne jetzt einen Namen konkret zu nennen, da gab es eine Veranstaltung, da durfte der Coach nicht mal vor die Bühne, es sei denn, er hätte sich noch ein Zuschauerticket gekauft. Ja. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin?
Ja, da ganz klar, diese Entwicklung ist unglaublich
traurig. Und da muss man auch sagen, das könnte der ja nicht machen, hätten wir nicht diese riesen Fitnessreichweite in Deutschland mittlerweile.
Ja, also was da den Athleten abgefordert wird, an finanzieller Hinsicht, also wenn du so einen NPC-Wettkampf bestreiten möchtest mit allem Pipapo, ist vielleicht noch schlimmer die Bikini-Klasse, wenn sie sich noch schminken lassen müssen, bist ein Tausender weg. Mhm. Leute, früher hast du Tränen in den Augen gehabt, wenn es hieß, bei den Arnold Classics in Madrid, musst du 150 Euro Starterlizenz bezahlen. Da hast du schon gedacht, was, 150 Euro, für was denn? Ihr könnt doch froh sein, dass ich komme. So war das damals. Aber heute ist es, Backstage-Pässe, Dänemark, 2 Personen, 444 Euro. Das waren nur die Backstage-Pässe. Da hast du noch die 300 Euro Startgebühr gelernt. Tanning 150 Euro, da musst du da anreisen, Hotel, was wollt ihr? Die haben verstanden, dass man damit Geld macht, aber an den Athleten, wie du es richtig gesagt hast.
Ja, sehr schön. Wie ist das für dich, wenn du heute auf die Szene guckst und auch gerade dieses Thema TikTok, wo ich gerne mal mit in den Raum werfen? Oder diese Generation TikTok, sage ich jetzt mal.
Ich bin ja nicht so nett wie Markus, deswegen würde ich sagen, die Qualität der Athleten hat schon extrem nachgelassen über die Jahre. Ich finde, das kann man schon einfach so sagen. Das ist auch relativ logisch, weil das genetische Potenzial in der Bevölkerung ist ja nicht auf einmal besser geworden. Und wenn auf einmal 10-mal so viele Leute den Sport machen, sind natürlich auch irgendwie viel mehr Schlechte dabei. So, das heißt, die früheren Achievements von unten raus werden erstmal leichter. Es ist leichter, eine Pro-Card zu kriegen, weil es viel mehr Gelegenheiten gibt und halt immer, man könnte natürlich sagen, da sind auch mehr Leute auf den Wettkämpfen, aber die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass es ein riesen Angebot an Wettkämpfen gibt, dass man auch als schlechter Athlet irgendwann mal durchrutscht und eine Karte kriegt, okay, nach oben hin wird es aber immer enger, weil nachher, es gibt nur ein Mr. Olympia, so, und ob jetzt in der Profiliga, früher waren da vielleicht 500 Athleten drin und jetzt sind da 5000 Athleten drin. Also nach oben hin wird es eigentlich schwerer. Also zur Spitze hin wird die Qualität der Athleten besser, weil einfach aus einem größeren Pool aussortiert wird. Die unteren Sachen werden ein bisschen weniger wert. Und das finde ich schade, weil dann fällt nämlich sowas drunter wie ein deutscher Meistertitel ist auf einmal nicht mehr so viel wert. Eine Pro-Card in zig Divisionen, also klar, eine Pro-Card als Männer-5-Athlet zu kriegen, ist immer noch so, das ist immer noch eine geile Nummer, aber eine Pro-Card als Classic-Physik-Athlet auf dem 20. Wettkampf in der Saison zu bekommen, weil halt keiner aufgetaucht ist, ist halt nicht mehr so ein Achievement. Früher war das so, du bist Profi geworden und dann warst du konkurrenzfähig bei den Profis. Das ist heute nicht mehr so. Ich kenne heute ganz viele, die werden Profi und dann ist die Karriere zu Ende, weil das wird bei den Profis sowieso nichts mehr.
Ja.
Das finde ich schade. Die NPC ist eine reine Geldmacherei, selbst bei den Profis noch. Ne? Die Profis, das ist ja auch einfach nur, warum gibt es mehr Pro-Cards? Ja, weil die Profis ja auch alle Geld bezahlen.
Ja, natürlich. Ja? Und nicht noch weniger unbedingt.
Ja, die zahlen mehr. Also die zahlen alle ihre Profi-Lizenz jedes Jahr aufs Neue.
300?
Ich glaube $400.
Was?
Ja.
Jedes Jahr?
Ja.
Ich dachte 100.
$400 für Sachen wie Tanning und sowas musst du auch zahlen. Es ist auch nicht so, dass die gesamten Wettkampfkosten vom Verband übernommen werden oder so. Ich glaube nicht mal mehr, früher ist jeder Athlet noch kostenlos zum Olympia geflogen und so, das ist nicht mal mehr so.
Doch, das machen sie noch.
Alle Athleten?
Das weiß ich nicht. Von jemand, der hier anwesend ist heute, auf jeden Fall weiß ich, dass sie den Flug und Hotel mal bezahlen.
Ja. Okay, gut. So. Aber auch das ist weniger geworden. Früher gab es mehr so Tagesverpflegung.
Kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr machen. Ich meine, wie viele Starter hatten wir in der Classic Physik dieses Jahr? Ich meine, da musst du ja neue Häuser bauen. Dann wird doch alle einen Schlafplatz haben.
Also, das finde ich schon rein für den Sport, weil mein Herz halt einfach so für Bodybuilding brennt, weil das ist so mein Ursprung. Aus der Hinsicht finde ich es ein bisschen schade. Ich finde auch ganz viele Leute, die gehören einfach nicht auf eine Bühne. Und das würde ich auch nicht machen. Wenn du nicht das Potenzial hast, deine Klasse zu gewinnen, so, dann mach's auch nicht. Und dann versuchen. Das Schlimmste ist, wenn jemand, keine Ahnung, der hat einfach kein Potenzial, Bodybuilder zu sein, weil er einfach schlecht Muskeln aufbaut. Ja, hat so eine Linie, die würde aber nur als Bodybuilder durchgehen, wenn er halt mit 120 Kilo da steht. Und der aber so eine Taille hat und dann geht er in die Men's Physik, weil er da halt irgendwie denkt, er ist konkurrenzfähig und wird da trotzdem genauso abgestraft. Und sowas sehen wir extrem oft. Das finde ich schade. Ich meine, kann ja jeder den Sport für sich machen. Und man muss auch nicht auf der Bühne stehen, um für Bodybuilding zu leben und für diesen Lifestyle zu leben. Das ist immer nur so das i-Tüpfelchen.
Und da finde ich, jetzt kriege ich da rein, und da finde ich tatsächlich doch einen positiven Aspekt, den Social Media mit sich bringt. Wie du gerade gesagt hast, nicht jeder ist für die Bühne geschaffen.
Nee.
Ja, aber es gibt halt auch viele, die diese Leidenschaft trotzdem haben und leben wollen. Und da bietet Social Media eine Plattform für diese Personen, die nie auf die Bühne gehen, aber doch unterhaltsam sind, gut anzusehen und man vielleicht sogar von diesen Menschen was lernen kann, weil sie es so viel schwerer haben, dorthin zu kommen, wo andere schon mit Leichtigkeit hinkommen. Da finde ich Social Media cool, weil du hast sehr viel mehr Abwechslung und du bist nicht gezwungen, also wo ich angefangen habe, da warst du fast gezwungen, du hast nur als Super Heavyweight Profi werden können.
Mhm.
Ja, und jetzt gibt es halt sich ins gesündere Varianten, diesen Sport zu leben und damit Geld zu verdienen. Früher haben nur die Top-Athleten Geld verdient und von denen, die das Geld verdient haben, die haben das ganze Geld dann wieder verballert für eine Vorbereitung.
Es gibt ja auch ein paar Athleten, die könnten sich ohne Probleme in Super Heavyweight stellen, haben in ihrem Leben noch nie einen Wettkampf gemacht, aber machen einfach Social Media. Ja. Solche Leute gibt es auch und das finde ich völlig okay. Top.
Das top. Thema hatte ich den Tag mit Dennis von Big Zone. Da habe ich mich mit ihm unterhalten, habe ich zu ihm gesagt, Dennis, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, was ist dir denn lieber? Schön unter uns, deswegen packe ich es jetzt für die Kamera. Ich sage die Antwort nicht, aber ich habe ihm folgende Frage gestellt. Was ist dir denn lieber als Unternehmer? Ein Athlet, der vielleicht auf der Olympiabühne steht, aber nicht krasse Umsätze macht? Oder ein Athlet, der es nie auf die Olympia schaffen wird, aber den Laden hier im Laufen hält?
Ich kann mir die Antwort denken.
Ohne Wertung, aber ich finde, das ist schon eine Frage, wo...
Bist berechtigt.
Ja.
Ja. So. Wirtschaftlich, allein aus wirtschaftlicher Sicht. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem positiven Punkt, dass auch Firmen durch diese Social-Media-Plattform sehr viel schneller erfolgreich sein können und große Umsätze generieren können, um mit weniger Fixkosten. Du brauchst eigentlich keinen Laden mehr, um dein Zeug zu verkaufen. Das geht alles
ganz einfach online. Online-Shop reicht mittlerweile.
Und schau doch mal die ganze Werbung. Wir machen ja alle nur noch Werbung über Social Media. Mhm. Früher hast du im Fernsehen mal Werbung geschaltet oder printed Werbung. Und das hat richtig Geld gekostet. Und jetzt machst du ein Reel, haust das Ding raus, die Leute finden das geil, kaufen mit deinem Code noch ein und du verdienst daran noch. Also,
ich meine, das Marketing der ganzen Supplement-Industrie hat sich auch in den letzten 20 Jahren verändert. Früher war das so, du warst ein guter Bodybuilder, hast deinen Vertrag bekommen. Das lag aber auch einfach daran, dass eigentlich 90% der Supplemente haben sich nur an Leute gerichtet, die so aussehen wollten. So, heutzutage wird das Whey ja auch an die Mutti verkauft, die zweimal die Woche Bauchbeine-Po macht und ein bisschen joggen geht. Ja. Für die macht das auch genauso viel Sinn. Aber die wurden früher gar nicht, an die wurde nicht vermarktet.
Die hätten nie eine Flex in die Hand genommen, um ihre Produkte zu kaufen.
Richtig. Ja.
Und das war der einzige Weg.
Und mit dieser Wende, dass Produkte auch für die breitere Masse eigentlich schlau sind, ist auch ein logischer Schritt, dass man irgendwie von den Heavyweight-Bodybuildern, die wirklich eigentlich nur so eine ganz kleine Zielgruppe ansprechen, weggeht.
Ja.
Ne? Also, und als Unternehmen, was irgendwie wirtschaftlich denkt, was einen großen Absatz an Produkten haben will, macht es einfach mehr Sinn, Leute anzusprechen, die halt größere Reichweite haben.
Definitiv. Schaffen wir noch eine letzte Frage, bevor der liebe Justin unterzuckert? Oder?
Ich merke schon, dass du kalt speist.
Wirklich nur auf Nummer safe gehen.
Aber ich wollte noch was sagen.
Nein.
Das ist wichtig. Und zwar damals zum Beispiel zu Markus, seinen Wettkampfzeiten, schätze ich mal, war ja auch...
Hast du mich gekannt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich wusste auch nicht, dass du bei Raider warst. Wusste ich nicht. Ja. Obwohl ich da. Ich war schon 2014 auf der FIBO. Ich weiß nicht.
Deine Wettkampfzeiten. Der Kollege war als letztes Jahr auf der Bühne. Deine Wettkampfzeiten sind länger her als meine.
Früheren Wettkampfzeiten. Da war das ja, da war das Ganze ja noch viel mehr eine Nische. Deswegen, da waren ja wirklich nur richtige Bodybuilder auf der Bühne, die wirklich nach was aussahen. Na, heutzutage ist es eben dieser inzwischen fast ein Breitensport geworden. Mhm. Es ist zugänglich für jeden. Jeder kann diese Informationen herausfinden, wie man richtig trainiert, wie man richtig isst. Und wie Max auch schon gesagt hat, dieses ganze Whey und das Marketing, das entwickelt sich immer mehr auf diesen Mainstream, dass jeder theoretisch einen Whey nehmen kann, jeder einen Flavor-Pulver nehmen kann, statt zum Beispiel hier irgendwie irgendwelche, wie heißen diese, Fruchtzwerge zum Beispiel, und sich das selber anmischen kann.
Probiotika.
Und solche Sachen, ne? Also dementsprechend war halt früher die Qualität höher, weil es einfach eine sehr kleine Nische war und die Leute richtig Gas gegeben haben.
Ja.
Und heutzutage macht man das teilweise für Social Media, aber wie du sagst, es ist auch wieder schön für die Leute, die es zum Beispiel nicht auf die Bühne schaffen oder nicht auf die Bühne wollen, dass sie sich trotzdem vermarkten können, indem sie sich mit den Leuten unterhalten können oder einfach unterhaltsam sind.
Ja.
Also eine Sache muss man aber auch noch sagen, ich fand so ein bisschen die Quintessenz aus dem, was wir hier besprochen haben, dass viele Leute machen das auch nur wegen dem Geld.
Das
aber ich finde auf Social Media...
Darauf wollte ich gerade noch kommen.
Die Leute, die erfolgreich mit Fitness oder Bodybuilding auf Social Media sind, das sind faktisch aber auch immer die Leute, die das leben.
Ja.
Weil um vernünftig auszusehen, das machst du nicht Larifari nebenbei. Ja. Und man merkt das auch sofort, weil es nicht authentisch wirkt. Also das Motiv, damit Geld zu verdienen, ist, finde ich, völlig okay.
Ja.
Aber kein Mensch macht Bodybuilding auf dem Niveau, weil er damit Geld verdienen will. Also da muss schon Leidenschaft für diesen Sport da sein, sonst kommt man nicht auf das Level. Also außer ein ganz paar Ausnahmen, die irgendwie in den Wundertopf gefallen sind und eine Hantel nur angucken, um zu wachsen. Aber wie viele sind das, ne?
Da komme ich sowieso zu meiner letzten Frage und das wollte ich dich fragen, weil du kannst dieses früher heute vielleicht gar nicht so krass vergleichen. Mhm. Nun ist es ja so, dass gerade wir in unserem Kreis ja auch, sage ich mal, uns große Mühe geben, immer Mehrwert noch zu bieten. Den Punkt haben wir bis jetzt komplett ausgelassen, du hast gerade nur kurz erwähnt. Wie ist es denn für dich und wie ist das Feedback vor allem da heute? Oder hast du den Eindruck, dass wir da auch das Training ein bisschen revolutionieren konnten mit so Sachen, dass wir wirklich Reels abfilmen zu...
Achso, ich dachte, du wolltest auf so Dinge wie Daisy Chains eingehen.
Wie Daisy Chains könnt ihr bei uns im Shop erwerben. Wir haben heute noch gar keine Werbung gemacht.
Energy will project back, chat me, I'll take that. See no only for setbacks. Still I rep like a setback and press, I'm surviving. Call the ops, them are sliding. They watch me like the timing, cause I ain't been idling. They flop solo, I'm flying. In crop mode, tryna line in. But they lost souls, tryna find it. Cause more time, my brother.
Arriving on your concourse, no doors on the dry porch with the high torque. Who is stealth cyborg touring on a high horse? Covert like Joe Berg, black ops in high court. Got glow, divine force, provide your light source. Told her reach for the sky, banger like July 4th. Ain't a holiday when you snowed in from the north. Program a motherboard, now she mine, not yours.
Back to the beginning, the whole world with it. The DJ hit him and we keep on winning. Back to the beginning, the whole world with it. The MCs get him and we keep on winning.
Individual lyrical miracles, giving you kids a few minerals. Listen to them, get into the music. The infinite, lucid, and spiritual rhythmic movement. Imperial energy pivots and enters into you. I live with this liberty, spitting these lyrics. They feeling me, shifting my energy into a new dimension. A field of a million entities, giving me what I sense to be energy that has sent me to.
Zurück zum Thema.
Du hast den massiven Arm doch nur deswegen aufgebaut.
Ja.
Hast du ja immer den Arm abgebunden damit, oder was?
Hab ich, ja.
Dafür kann man die auch nutzen.
Code Hoppe 10, war das jetzt richtig zum Timing gerade?
Ja.
Gibt noch kein Affiliate.
Okay. Aber Hoppe 10 auf Hookchains können wir trotzdem einrichten.
Ich habe schon Dustin 10 gesagt.
Tja, für Hookchains.
Für TH. Ich will Prozente.
Ja, du wirst hier nach Stunde bezahlt.
Ich will Prozente. Also, jedenfalls ist es ja nun so, dass wir Wissen vermitteln können und meine Frage war, denkst du, dass wir auch das Training ein bisschen revolutionieren und vor allem wieder in die richtige Richtung rücken können mit dem, was wir tun? Und wie ist das Feedback da aus der Community zu dir?
Also ich kriege eigentlich, wenn sie mir mal eine DM schreiben, kriege ich nur positives Feedback, dass sie trotz 10 Jahren Trainingserfahrung immer noch was lernen konnten. Aber ich finde, vielleicht haben wir ein bisschen zu doll übertrieben, dass die Leute jetzt doch wieder zu wissenschaftlich daran gehen, was die Übungen angeht. Gerade die Anfänger, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass halt auch Anfänger das zu ernst nehmen, statt dass sie einfach mal ein bisschen Langhantelrudern machen, ein bisschen Schrägbank drücken und Kniebeuge.
Digga, das hatte ich hier den Tag, 2 junge People beim Bankdrücken, der hat erstmal eine halbe Stunde sein Setup hergerichtet, wo ich mir denke, Digga, leg dich einfach hin und drück, du bist 14 Jahre alt, drück
durch. Genau das meine ich. Aber an sich ist natürlich das Feedback Bombe. Ne? Also die Leute freuen sich ja, wenn sie jetzt mal ihren unteren Latissimus-Anteil besser treffen.
Aber dafür braucht man halt erstmal einen Latt.
Genau, richtig. Du musst ja erstmal was spüren, da muss ja erstmal was ankommen und dafür brauchst du einfach eine Grundmuskulatur.
Da muss ich einwerfen. Ich habe auch bei mir im Gym einen sehr jungen Athleten, Sportler 14, 13, die dann zu mir kommen: Markus, wie schaffe ich es, mein Brachiales oder mein Peak anzusteuern an mich?
Und der Arm ist wahrscheinlich so dick
oder, wie der Anteil. Oder wie schaffe ich es, den langen Kopf zu trainieren? Zeig mal deinen Arm. Und dann ist er halt einfach nichts. Und dann, aber ich mag die ja. Ne? Und dann sage ich dir, jetzt pass auf, jetzt machst du einfach da ein bisschen Masse drauf. Und dann, wenn sich der abzeichnet, der lange Trizepskopf, und er ist im Nachteil zum kurzen, dann zeige ich dir eine Übung. Aber dann musst du mindestens einen 45er Oberarm bringen. Vorher machen wir das nicht.
Sehr gut. Ja, aber das ist es. Diese Grundmuskulatur muss erstmal da sein, bevor man da wirklich so spezielle Übungen nutzt. Das sind ja auch, wir arbeiten mit Feinheiten inzwischen. Ne? Wir sind alle auf einem relativ hohen Stand, was unsere Muskulatur angeht. Der eine mehr, der andere weniger. Aber trotzdem kann man eben mit solchen Übungen so ein bisschen einfach die Details ausarbeiten. Aber ja, ich würde sagen, wir haben das Training revolutioniert im letzten Jahr, haben viele Mythen aufgedeckt und Tipps gegeben, wie man Übungen besser spürt, Muskeln besser spürt, sei es hier Bauch anspannen beim Latissimus-Training, solche Sachen.
Das muss man aber auch sagen, Social Media ist, die Leute abonnieren ja nicht nur einen Kanal.
Das ist.
Und da kommen wir, das gab es früher ohne Social Media auch schon. Die Leute, die sich von 5 verschiedenen Leuten ihre Prep haben reinreden lassen. Viele Köche verderben den Brei. Und Social Media ist ja nicht reguliert. Jeder kann da seinen Senf von sich geben. Und als nicht erfahrener Athlet ist es ziemlich schwierig, gute von schlechten Informationen zu trennen. Und dann passiert nämlich genau sowas. Dann werden so wie unsere Trainingsvideos, dann wird das manchmal so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ja. Und dann sieht man auf einmal Leute, Iliac Lat Pulldown mit 67,5 Grad, mit Bracing des Todes mit 2 Kilo ausführen. So, also vielleicht sollten wir da mal nochmal ein Video zu machen, ein allgemeines Video, wie man tatsächlich Muskeln aufbaut.
Dann haben wir ja aber auch noch die Möglichkeit, das ist ja auch Social Media zu verlangen, dass wir zum Beispiel eine Reihe an E-Books, die ihr jetzt geschrieben habt und auch mit der Zeit, in Umlauf bringen konnten. Und das finde ich zum Beispiel, ist eine coole Sache, die ihr da gemacht habt. Ich weiß gar nicht, ob das damals eure Intention war, dass, wenn man sich ja wirklich dort einliest in diese Materie, man eigentlich keinen Coach mehr braucht.
Doch, das war gerade bei dem Prep-E-Book,
also das ist ja so,
war das die Grundinformation.
Genau, also es war ja so zum Beispiel, so damals hat man ja so gesagt, die Tipps der Profis oder die Secrets der Profis, bla bla, wie auch immer. So, und mittlerweile kotzen, glaube ich, Leute im Strahl jedes Mal, wenn wir ein E-Book rausfeuern, weil wir es einfach der breiten Masse zugänglich machen.
Also ich meine, das E-Book ist ja im Endeffekt nur die Zuspitzung der letzten 2 Jahre Content und Podcast. Das ist ja quasi die Mission, die ich mir eigentlich auf die Kappe geschrieben habe, mal mit allem, wo so ein Geheimnis drum gemacht wird, komplett aufzuräumen und das so runterzubrechen für jeden, der das auch versteht. Weil nachher jetzt Bodybuilding ist keine fucking Wissenschaft. Und
trotzdem machst du erfahrene Athleten nicht arbeitslos. Denn das, was sie letztendlich haben, wirst du mit einem E-Book nie erreichen. Du hast die jahrelange Erfahrung.
Ja.
Und die Erfahrung auch auf der Bühne und zu sehen, du steuerst da gerade auf einen Fehler zu. Arbeitslos werden die dann zum Glück trotzdem nicht. Aber die Qualität, glaube ich, von jedem Einzelnen.
Aber die Grundlage, die damit geschaffen wird, wie gesagt, Erfahrung, das kann dir ja keiner nehmen. Aber so diesen Lernprozess. So, 10 Jahre Trial and Error, bis du irgendwann an dem Punkt bist. Und ich kenne Coaches, die sind seit 30 Jahren unterwegs, die sind meilenweit weg von diesem Punkt, wo sie eigentlich sein sollten. Die sind seit 30 Jahren bei Trial and Error und bei mehr Error als Trial. Also die Basis, die damit geschaffen wird, ist halt krass. Und von dem Ausgangspunkt kann jeder ratzfatz seine eigene Erfahrung machen. Der eine stellt sich dann halt ein bisschen blöder an als der Nächste. So. Aber das ist krass.
Ja.
Und das haben wir sehr gut hinbekommen.
Wir sind echte Ehrenmänner.
Ja, auf jeden Fall, ich freue mich.
Okay, cool. Ja, du sowieso. Willst du von den Tests erzählen, die du gemacht hast?
Mein Ehrenmann-Test?
Ja.
Politeness war auf jeden Fall. Ich habe festgestellt, 9 von 10 Menschen sind höflicher als ich, ihr Söhne.
So. Das ist ja auch echt nicht schwer.
Ich finde, das war ein schönes letztes Statement. Will noch irgendjemand was von euch abschließend sagen zum Thema Social Media oder haben wir alles gesagt?
Ich würde sagen, Social Media gehört in der heutigen Zeit dazu, wenn du Geld mit Bodybuilding verdienen willst. Gehört einfach dazu. Selbst wenn du der erste Platz auf dem Olympia wirst, brauchst Social Media.
Ich glaube, man muss das Tool nur richtig anzuwenden wissen.
Ja.
Und wie bei allem, die Dosis macht das Gift.
Ja, safe.
Verbringt nicht euer halbes Leben vorm Handy. Es gibt um euch herum noch viele tolle Sachen zu entdecken. Menschen, Gyms.
Goa Nautica.
Goa-Veranstaltungen.
Und ihr seht auch gut aus, wenn ihr kein Like bekommt.
Ja, richtig.
Ja, und ganz wichtig.
Aber es interessiert dann ja keinen.
Puh, das klären wir in einem neuen Podcast. Schön, dass es passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bei 5000 Abonnenten gibt es endlich wieder Spotify-Content. Eine Folge muss ich noch hochladen, weil Justin hat ja mittlerweile 10.000 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock auf spezifische Themen habt. Wenn ihr wollt, dass Markus mal wieder nach Berlin kommt, schreibt, Markus soll auf keinen Fall nach Berlin kommen. Dann laden wir nämlich das nächste Mal seine Freundin Julia ein. Und sonst...
Du willst so sehen, wie sie puzzelt. Und tschüss. Hoppe 10 bei Big Zone.
Wir sind raus. Macht's gut.